Seid ihr noch aufnahmefähig? Versuche, euch nicht zu langweilen. Es ist auch super interessant. Ich bin schon Vollgas. Ja, wir haben ja lange mit dem... Ein falsches Bild, Epheserbrief. Was haben wir denn durchgenommen jetzt? Wisst ihr das noch? Der Jakobus! Ist irgendein falsches Bild reingekommen. Macht nichts. Mögt ihr euch noch an den Jakobus erinnern? Das ist der, der wie ein Elefant ist. Im Porzellanladen. Gefällt mir bis heute nicht. Aber er hat mein Herz tief bereichert. Ich bereue kein Studium, keine Stunde meiner Studien. Jakobus war so nahe bei Jesus dran, wahrscheinlich 20, 30 Jahre von ihm beeinflusst worden. Und deswegen hat er so eine Kühnheit und Wahrheiten vermittelt. Nicht so, wie ich das gern hätte, aber die Wahrheiten tun mir gut. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir möchten den Philipperbrief. Ich weiß, es hat schon wieder da so einen Starbrief, oder? Das ist wieder einer der beliebtesten Briefe des Neuen Testamentes. Wir möchten ausgraben und es gibt jetzt wenigstens ein bisschen einen Kontrast zum Jakobus, oder? Denn das ist der freundlichste und der lieblichste und der persönlichste erhaltene Brief, den Paulus in eine einzelne Gemeinde geschrieben hat. 4 Kapitel, 104 Verse. Und da sind so viel Potenzial, dein Leben zu segnen. Wow, macht euch gefasst. Und wir werden uns mit den Einleitungsfragen heute beschäftigen. Wir haben schon gesehen beim Epheser, beim Jakobus, das ist unglaublich interessant. Und wir können keinen biblischen Text und überhaupt jeden Text nur dann verstehen, wenn wir die Kultur verstehen, den Hintergrund, die Geschichte, wenn die Gepflogenheiten jener Zeit kennen, wenn wir das politische Umfeld kennen und so weiter, sonst verstehen wir nichts, geht nicht. Und ich sage euch, das braucht ein bisschen Fleiß. Aber schon alleine diese Arbeit segnet dein Leben so gewaltig. Und ich sage euch, macht euch gefasst auf einen großen Segen. Das wird uns berühren, was wir heute hören. Und ich möchte einfach so zum Einstieg den allerersten Vers lesen. Da sagt Paulus oder schreibt Paulus und Timotheus, Knecht Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Also, wenn du heute sowas studierst, dann findest du alles im Internet. Und die Bibelkritiker, die stehen Schlange bis an die Straße. Es ist verrückt, oder? Aber da sind sich alle einig. Der Paulus ist der Schreiber dieses Briefes. Auch wenn einige denken, der Paulus, da wurde zusammengefasst, einige Briefe, die er an die Philipper geschrieben hat, in einem Brief. Die einen sagen, nein, es ist eine Einheit, ist egal. Auf jeden Fall hat der Paulus da seinen Finger, seine Feder dran gehabt. Paulus hat diese Gemeinde selber gegründet auf der zweiten Missionsreise und wahrscheinlich hat er die engste Beziehung gepflegt mit dieser Gemeinde. Er hat ja viele Gemeinden gegründet, aber das hat angehalten. Wieso? Einerseits mal waren die Philipper Missionspartner. Die haben gesehen, wow, dieser Mann ist gekommen, von Gott gesendet, um uns das Evangelium, die ewige Rettung zu bringen. Der hat noch einen Auftrag, wir helfen ihm, wir geben ihm Finanzen, dass er weiterreisen kann. Und das hat über Jahre angehalten. Paulus hatte von seinen Eltern den stolzen Namen bekommen. Wie hieß der? Saulus. Und die Eltern sind halt so, oder? Ja, das Beste kann man. Saulus mit unserem Sprössling, oder? Saulus. Sie gehörten zum edlen Stamm Benjamin. Der wurde hochgepriesen, weil da kam der erste König. Der Saul kam von Benjamin. Abgeleitet Saulus, und das war wohl die Idee der Eltern. Ja, wer war denn dieser Saul? Gemäß 1. Samuel 9,2 war Saul der Gutaussehende, der Kräftige, der Große, der Riese, der Hochgewachsene unter den Israeliten. Ein Prachtkerl, oder? Und dann, nachdem Saulus dann auf seiner ersten Missionsreise ging, ein Seelengewinner geworden ist, hat er selber den griechischen Namen, verwandten Namen Paulus angenommen. Wieso? Er wollte verstanden werden, denn Griechisch war die Weltsprache dazumal. Hat er es zufällig gemacht? Er hat es mit Absicht gemacht. Paulus bedeutet der Kleine, der Demütige, der Niedrige, der Geringe. Hallo, hier schreibt der Niedrige, der kleine Paulus. Er hätte mit Recht schreiben können. Achtung, aufgepasst, verbeugt euch. Hier kommt der angesehene Theologe, der vollmächtige Apostel. Er hatte das Recht, so zu schreiben. Andern hat er geschrieben, Zeichen und Wunder sind aus meiner Hand des Apostels reichlich unter euch geschehen. Und hier kommt er und sagt, ich bin ein Knecht. Ich bin nicht der Saul, sondern ich bin der kleine Paulus. Ein Diener von Jesus. Wow. Er wollte auch mit seinem Namen zeigen, dass er ein ganz anderer geworden ist. Und wer sich im Reich Gottes erniedrigt, was macht Gott mit ihm? Erhöht ihn. Paulus ist einer der hochgefeiertsten Prediger des Neuen Testamentes. Dann haben wir Verfasser, Empfänger. Empfänger, da geht's an die Heiligen in Christus Jesus, das heißt an alle Gläubigen in dieser Stadt Philippi. An alle. Nicht nur an die, die den Zehnten zahlen, oder? Nicht nur die, die er gern hatte. Alle waren eingeladen. Philippi liegt hier ein bisschen oberhalb von dem heutigen Athen. Die Stadt Philippi war bekannt nach ihrem Gründer Philipp von Mazedonien. Das war der Vater des großen Alexander des Großen, ein der bedeutendsten Herrscher Griechenlands. Und seit 168 vor Christus wurde dann dieses griechische Reich, was ist geschehen? Da kamen die Römer und es kam unter die römische Herrschaft. Und im Jahre 42 nach Christus erhielt Philippi als Erinnerung an den Sieg über die Mörder vom Cäsar, vom Kaiser, den Status einer römischen Kolonie. Und das war sensationell für diese Stadt. Denn sie hatten plötzlich dieselben Rechte wie die Bürger von Rom. Obwohl sie ganz an einem anderen Ort wohnten, sie mussten weniger Steuer zahlen und weiß ich nicht was. Das war ein ganz spezieller Ort. Das wurde dann angezogen, speziell von Kriegsveteranen, die wollten alle dort alt werden. Und das hat eine ganz eigene Prägung gegeben. Weiter haben sich dann fromme Griechen angesammelt. Thraker haben sich angesammelt, andere Völker aus dem Orient. Die Juden haben die Stadt gemieden. Es gab nur sehr wenige und schon gar keine Synagoge, ungewöhnlich. Das hat ihnen dort nicht gefallen. Philippi war eine blühende heidnische Handelsstadt an einer gut laufenden römischen Handelsstraße. Sie lag auch in der Nähe von Gold- und Silberminen. Was willst du noch mehr? Schaut ihr da mal euch an, so hat das etwa früher ausgesehen. Ihr seht da unten ein Theater. Das ist bis heute so erhalten, ihr seht das. Es bietet für 50.000 Personen Sitzplätze. Das bedeutet, das war ein bisschen größer als Nastos, oder? Das war noch ein bisschen größer. Und das religiöse Klima war bestimmt von einer Synthese, von einem Mischmasch von Philosophien und Ideen, ähnlich wie heute in der Welt. Da wurden zum Beispiel die Fruchtbarkeitsgötter wurden verehrt, die ägyptischen Mysterienkulte hatten da hohen Zulauf. Es wurde auch der griechische Weingott Dionysos wurde da verehrt, also einfach ein Kuderwausch, New Age City war das. Die Gemeinde in Philippi entstand während der zweiten Missionsreise von Paulus, wie wir das in Apostelgeschichte 16 lesen können. Und was hat der Paulus wollen? Der hat auch einen Kopf gehabt, oder? Wahrscheinlich auch so ein bisschen Stierenkopf, oder? Und er wollte eigentlich Richtung östlich gehen, nach Asien ziehen. Und der Heilige Geist tippt ihm auf die Schulter und sagt, nein, Paulus, falscher Weg. Und der Paulus sagt, ich habe gebetet, ich habe das Gefühl, dort geht es durch. Das muss doch sein, gehen wir ein bisschen abdrehen. Der Heilige Geist kommt und klopft ihm nochmals auf die Schulter und sagt, nein, Paulus. Und danach sah Paulus in einer Nacht einen Traum. Er hatte eine Vision von einem Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands. Und er bat ihn, komm zu uns und hilf uns. Und das hat zack gemacht beim Paulus. Er hat gesagt, das ist die Führung Gottes für mein Leben, auch wenn ich ganz andere Pläne hatte. Wir haben es schon gelesen in der Briefhandschrift. Paulus bezeichnet sich in der Briefhandschrift zusammen mit seinem Missionspartner Timotheus als Knechte Christi. Griechisch. Doulos, das beschreibt jemand, der gebunden ist, der gefesselt ist, der sich nicht mehr selber groß bewegen kann. Im Römischen Reich gehörten die Sklaven, die Doulos, zu der untersten sozialen Ordnung. Und Paulus wollte sagen, ich gehöre nun nicht mehr mir selbst, denn ich bin von einem Meister teuer erkauft worden. Und von nun an soll er das Kommando haben, soll sein Wille geschehen in meinem Leben. Wow, ich bin ein Doulos. Postulieren wir das auch in unserem Leben öffentlich? Dass wir Knechte sind, dass er das Sagen hat? Oder haben wir immer das erste und das letzte Wort? Danken wir Gott, dass Paulus der Führung des Geistes gehorsam gewesen ist. Hat nicht nur so schön gesagt, ich bin ein Knecht Jesu, sondern hat das ausgelebt. Ist gegangen. Und was ist entstanden? Die erste Kirche auf europäischem Boden. Wow. Hätte er seinen Dickschädel durchgeboxt, wäre das Evangelium nicht so schnell nach Europa gekommen. Wow. Paulus war ein entschiedener Mann. Wir sehen, er war gelehrt, er war einer der Top-Theologen dieser Zeit, er war strategisch, so hat er gedacht, und der war jetzt kein Neuling mehr auf diesen Missionsreisen. Und er hat eine Strategie entwickelt, die hat immer funktioniert. Er ging zuerst in die örtliche Synagoge, redete dort von Jesus, heilt ein paar Leute, dann hat er sofort ein paar Schäfchen, mit denen er eine Gemeinde gegründet hatte. Und jetzt kommt er dorthin, wo ihn Gott schickt. Und ich sage, Gott, falscher Ort, da hat es keine Synagoge, da hat es keine Leute. Er musste eine neue Strategie finden, sich neu erfinden. Er hat überlegt, er hat gebetet und dann vermutete er, dass sich an einem Fluss wenigstens ein paar Leute zum Gebet trafen, die an den Gott Israels glaubten. Und er wollte dorthin gehen. Sie kamen dort an, haben Zeugnis abgegeben und tatsächlich bekehrte sich gleich auch eine wohlhabende Geschäftsfrau, die Lydia. Vielleicht noch mit roten Fingern, das war eine Purpurhändlerin. Wow, die hat wahrscheinlich ziemlich Kohle gehabt, oder? Die Bibel sagt, währenddem sie uns zuhörte, diese Lydia, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahmen. Und dann war das interessant, haben sie ein bisschen gebetet, ein paar Tage. Und dann hat der Paulus ist plötzlich ausgehängt, wie ein unreiner Geist immer da gestört hat. Und er hat einen unreinen Geist aus einer Sklavin ausgetrieben. Und dann hat es ein Durcheinander, oder? Dann haben die nichts mehr verdient mit dieser Macht, haben die Paulus und Silas vor die Stadtbehörden gebracht. Unrechtsmäßig falsche Anschuldigungen wurden gegen sie geworfen. Sie wurden richtig bombardiert. Und das war damals nicht alles so ganz so nice, so organisiert, sondern da war viel Willkür drin. Die haben ihnen die Kleider vom Leib zerrissen, haben sie ausgepeitscht und ins Gefängnis gesteckt. Und dort wurden ihre Füße in einen Holzblock gespannt. Das war nicht eine Wellnessmethode. Das war eine Foltermethode. Nachdem du schon einen offenen Rücken hast und in einem stinkenden Loch. Ui. Jetzt haben die der Führung des Geistes gehorcht, oder? Und alles ist in die Hose gegangen. Das hatten sie nun davon, oder? Weil sie so bedingungslos bereit waren, ein Doulos, ein Diener von Jesus zu sein. Aber anstatt Trübsal zu blasen, hat der Paulus und der Silas um Mitternacht einen Lobpreisgottesdienst gefeiert und Loblieder gesungen. Das, der Asterix hätte geschrieben, die spinnen die Römer, oder? Aber auf jeden Fall, was ist geschehen? Der Himmel hat sich so gefreut am Lobpreis in dieser dunklen Zelle, dass sie so laut geklatscht haben, so stark applaudiert, dass ein Erdbeben geschehen ist. Und schlussendlich sind plötzlich die Kerkertüren aufgegangen und der Gefängniswärter hat sich bekehrt. Und dann gab es auch noch eine Taufe in der Nacht. Halleluja. Wow, what a day. Habt ihr gemerkt? So baut Gott seine Gemeinde. Die Umstände waren nicht rosig, ungemütlich, nicht sentimental. Aber genau in diesen wirren Umständen, in diesen komischen Gefühlen hat Jesus sein Versprechen eingelöst, das er in Matthäus 16, 18 gegeben hat. Ich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Halleluja. Wow. Kleine Klammer. So hat Gott begonnen, diese Gemeinde zu bauen. Mit einer reichen Handelsfrau und einem gewöhnlichen Dienstangestellten der römischen Armee. Mit einer Frau von Welt und mit einem Nobody wurde die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden gegründet. Und Zacharia 4,10 sagt uns, verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. Amen. Und Gottes Geist möchte auch dir heute Morgen sagen, verachte nicht den Tag der kleinen Dinge, die dir vielleicht nicht gefallen. Denn Gott kann aus kleinen Anfängen Wunderbares machen. That's his style. Amen. Ja, und dann ging es halt sofort wieder weiter mit der Verfolgung. Die mussten sofort wieder losrennen. Nach Thessaloniki sind sie geflohen. Aber ein kleiner Kern der Gemeinde war geboren worden. Und Gott hat das Wachstum geschenkt. Wir haben in der Einleitung gelesen, im ersten Vers, dass dann nach ein paar Jahren gab es in der Gemeinde bereits Diener und Leiterschaftspersönlichkeiten, die über der Herde gewacht haben und ihr gedient haben. Und die Philipper hatten es auf dem Herzen, Paulus finanziell zu unterstützen, damit dieser seine von Gott aufgetragene Missionsreisen weiter durchführen konnte. Und dann ist er auf der dritten Missionsreise wieder gekommen nach Philippi. Das beschreibt diese gute Beziehung. Er hatte eine ganz besondere Beziehung zu den Philippern. Wisst ihr wieso? Überall, wo er hingegangen ist, hat er über die gebraut. Die Besten sind die! Wow, so großzügig, so voller Liebe. Wow, die Philipper, wow, der Glaube, den sie haben. Ganz spannend. Also, wir haben verstanden, wie das etwa gelaufen ist. Jetzt ist die Frage noch nach dem Anlass des Briefes. Paulus hat den Philipperbrief hauptsächlich aus folgenden Gründen geschrieben. Zuerst ist es ein Dankesbrief, denn Paulus bedankt sich für die finanzielle Unterstützung, die ihm von den Philippern überwiesen worden ist. Aber es gab noch keine PayPal und deswegen haben die Philipper jemand geschickt mit zwei Beinen und der hat Epaphroditus geheißen. Und der Epaphroditus hat das Portemonnaie der Philipper gehabt und hat zum Paulus in Knast gebracht. Ist ein bisschen länger gegangen als bei PayPal, oder? Und dann ist dieser Epaphroditus nach Rom gekommen und er wurde todkrank. So krank, dass man meinte, er würde sterben. Paulus hat für ihn gebetet und er wurde geheilt. Und dann ist in diesem wahrscheinlich noch junger Mensch das Heimweh groß geworden. Und Paulus hat gesagt, wow, jetzt haben die zu Hause auch schon gehört, dass er fast gestorben ist. Besser, du gehst sofort heim. Und früher als geplant, er hätte Paulus unterstützen sollen in dem Gefängnis, hat er ihn zurückgeschickt. Und das mal ohne Geldbörse, sondern mit diesem Philipperbrief in der Hand. Also, es war ein Dankesbrief und dieser Epaphroditus hat ihn dann zurückgebracht. Und dann berichtete natürlich Paulus in diesem Brief, wie es ihm ging, äußerlich, innerlich. Und Paulus hatte gehört von Streitigkeiten in der Kirche von den Philippern und da rief er energisch zur Einheit auf und er sagte, Leute, hey, wir sind berufen, einfach Jesus zu repräsentieren, zusammenzustehen und ermahnte einzelne Gemeindeglieder, ihr Verhalten zu ändern. Nannte sie bei Namen. Wow, könnt ihr mit einem Studieren, spannend. Und weiter ermahnte er eine Gruppe von Judenchristen, dass sie endlich aufhören sollten, Gesetz und Evangelium miteinander zu vermischen. Und schließlich kündigte Paulus den Besuch seines Mitarbeiters Timotheus an und stellte in Aussicht, dass auch er wahrscheinlich dann bald zu ihnen hoffentlich kommen würde. Und ein Höhepunkt des Briefes für die Theologen, ein Leckerbissen, ist dann in Philipper 2,5 dieser Christus-Hymnus. Da schilderte Paulus auf eloquent poetische Weise, wie sich der Heiland von seinem Gottsein im vorirdischen Dasein ins Erdenleben erniedrigte, wo er am Kreuz den Tod erleiden musste. Und wie er in Treue seine göttliche Mission erfüllt hatte und dafür von seinem Vater wieder auferweckt und erhöht worden ist. Und er schließt dann. Und deswegen kommt der Tag, wo einmal jedes Knie sich beugen wird von diesem erhobenen Namen Jesu. Und jede Zunge wird bekennen, dass Christus der Herr ist. Wow, gewaltig. Also in diesen vier Kapiteln, 104 Versen, gewaltig. Und ich denke, es wäre spannend, das abzurunden mit der Zeit und Abfassung. Es ist unumstritten, dass dieser Brief im Gefängnis geschrieben worden ist. Es ist nicht hundertprozentig erhärtet, weil Paulus da wenig Informationen gab, wann und wo er inhaftiert gewesen war. Und da gibt's seitenweise Theorien, Plus, Contra und so weiter. Ich möchte sagen, dass doch die allermeisten Indizien dafür sprechen, dass Paulus 2 Jahre lang in Rom in Gefangenschaft war. Und wir sehen aus diesem Brief, also im ersten Kapitel schon, dass sich der Paulus in einer äußerst bedrohlichen Lage befand. Er war gefangen, 1,7, 13, 16, und musste mit dem Todesurteil rechnen, auch wenn es ein bisschen Hoffnung gab. Aber da war viel Willkür, das wusste man nicht. Einige vertreten die These, dass Paulus nicht nur Probleme hatte, weil er das Evangelium verkündigt hatte, sondern dass ihm irgend noch ein anderes strafrechtliches Sachverhalten vorgeworfen wurde. Die haben alles versucht, um seine Feinde, um ihn zu eliminieren. Wahrscheinlich hatte Paulus ein bisschen Freiheiten. Wir wissen es nicht ganz schlussendlich genau. Klar ist aber sicher, dass er keine Strafbedingungen hatte, wie wir sie heute in der Schweiz antreffen. Schaut einmal dieses niedliche Hotel. Nein, das ist das Gefängniszimmer in der Schweiz. Ich habe schon etliche Gefängnisbesuche gemacht. Da lässt sich noch recht gut leben, du. Boah, die haben einen besseren Computer als ich, oder? Ich zeige euch ein paar Bilder von Gefängnissen, die wir während unserem Philippineneinsatz gemacht haben. Moderne Zeit. Gut, ist jetzt schon wieder mal 40 Jahre her. 20, okay. Aber ein bisschen ein Unterschied ist da, oder? Wir wissen nicht, wie es ausgesehen hat vor 2000 Jahren in Rom. Aber ich erahne, das war definitiv nicht so sehr toll, oder? Das war definitiv nicht so schön wie in dieser Zelle, die wir aus der Schweiz gesehen haben. Ich möchte euch mitnehmen ein bisschen auf eine Reise, die ein bisschen über die Psyche von Paulus einfach berichtet. Vergessen wir nicht, dass Paulus bereits monatelang, jahrelang von seiner Reise nach Rom gefangen gehalten worden war. Viel vorher schon saß er im Knast in Jerusalem. Und in Caesarea hat er einen Mordanschlag überlebt. Weißt du, wie dramatisch das ist? Tagelang wusste man nicht, Verschwörungen, und haben sie wieder versucht zu fassen und ihn abzufangen und das weiß ich was. Du, das macht etwas mit deiner Psyche, ich sag's euch. In 2. Korinther gibt er uns wenigstens einen kleinen Einblick, was er durchgemacht hatte. Leiden, Nöte, Bedrängnisse, Schläge, Gefangenschaften, Volksaufstände, Mühsale, durchwachte Nächte, Gefahren aller Art. Ich könnte im 2. Korinther selber das ganze Ding durchlesen. Und dann auf seinem Gefängnistransport nach vielen Monaten nach Rom erlebte er einen fatalen Schiffbruch. Konkret, 276 Personen auf dem Schiff dachten, gute Nacht, das wäre es gewesen, oder? Aber nein, Gott hatte einen anderen Plan. Das Schiff ist zerschollen. Sie sind gelandet auf Malta. Paul steigt auf, wird auch noch von einer Viper gebissen, oder? Scheibe nochmal. Die Inseleinwohner haben gesagt, siehst du jetzt, Schicksal wird nicht leben lassen. Ist dann doch anders rausgekommen. Aber lesen wir die Bibel aufmerksam. Wenn wir Apostelgeschichte 28,15 lesen, als dann Paulus endlich seine Füße auf italienischen Boden gestellt hatte, können wir von diesem Vers klar auslesen, seine Psyche hat da ein bisschen gerittet. Er war entmutigt, er war frustriert. Ist es ein Wunder? Nein, es ist überhaupt kein Wunder. Als er dann die Brüder sah, wurde er ermutigt. Wow. Das war alles Vorspann. Und jetzt kommen 2 Jahre Haft in Rom. Eben, wissen nicht genau wieso. Paulus war damals 55 Jahre alt nach meinen Berechnungen. Das war damals schon bereits ein stattliches Alter. Ich wage zu sagen, da haben wir biblische Beweise, weil der Philemon-Brief, den er etwa zum genau gleichen Zeitpunkt aus diesem Gefängnis geschrieben hatte, da bezeichnet er sich als alter Mann. Wie auch immer. Ein Rucksack dieser blöden Geschichten. Bisschen wahrscheinlich auch nicht gerade das Beste für das Rheuma dort im Knast, oder? Und was weiß ich. Und in Philipper 2,17 spricht er von der Möglichkeit, dass sein Leben wie ein Trankopfer ausgegossen werden könnte. Die ganze Willkür seiner Feinde, die wir durch die ganze Bibel lesen, das war happig. Happig. Heute würde man sagen, traumatisch. Eine Liste traumatischer Facts. Auf jeden Fall können wir nicht sagen, das waren ermutigende Faktoren. Und nach all dem hockt der Paulus dort im Gefängnis. Viel kann er nicht mehr machen. Und er schreibt den Philipperbrief. Hey Leute, lies den Philipperbrief doch in den nächsten Tagen. Wenn du den Philipperbrief liest, ohne das zu wissen, was ich euch jetzt gesagt habe, dann sagt ihr, das kann ja gar nicht sein. Paulus hat seinen Dankesbrief an die Philipper zu einer beeindruckenden Rede über den Umgang mit Leiden und Tod ausgebaut, wobei er das Vorbild Christi zu seinem Muster für das christliche Leben machte. Und deswegen ist der Philipperbrief ein herzlicher Brief der Freude, die nicht von Lebensumständen abhängig ist. Das kommt raus aus Summa Summarum. Und zu Recht wird dieser Brief deswegen aus der Brief der Freude des Neuen Testamentes. Die spinnen die Römer, oder würden die einen sagen. Sechsmal spricht der Philipperbrief direkt von Freude. Und die Theologen vermerken mit Recht, dass wenn man auch nicht noch die verwandten Worte, die Konzepte mit einbezieht, wie Sieg von Ehre, von Lob und Herrlichkeit Gottes, wie dort der Paulus schwärmt, dann kommt das Thema Freude in den 104 Versen sogar 19 Mal vor. Hallo, Paulus? Was hast du geraucht? Bei deinem Zustand? Wie kannst du 19 Mal über Freude reden? Und verstehen wir das? Genau um das geht's. Paulus ist also nicht nur eingesperrt im Angesicht des Todes, sondern er kann gleichzeitig auch reden über Gottes Lob, über seine Freude, über Gottes Sieg, über die Zuversicht in seinem Herzen, über die Zufriedenheit. Du, da musst du angeschlossen sein irgendwo, hä? Dass du das kannst. Du musst eingetunt sein mit der Quelle des Lebens, dass du mit deinen Füßen am Boden stehst. Wow. Wow. Und Paulus erklärt in Philipper 4,13, dass Jesus Christus die Quelle seines Selbstvertrauens und seiner Kraft ist. Und ich sage dir, Paulus hat die Freude nicht in diesem stinkenden Gefängnis gefunden. Er hat sie nicht dort kennengelernt. Er hat sie importiert. Amen. Er hat sie mitgebracht von außen. Er nahm seine Freude in Christus bereits mit in das Gefängnis hinein. Deshalb zählte die Freude zu seinem ständigen Begleiter. Joy imported from Israel. Halleluja. Verstehen wir? Paulus ertrug die Ungewissheit seines zukünftigen Schicksals mit freudiger Gelassenheit, denn Ziel und Inhalt seines Lebens auf dieser Erde war Christus für ihn. Er soll verherrlicht und groß gemacht werden. 1,19. Und deswegen hatte er keine Angst vor dem Tod, weil Christus sein Leben war. Philipper 1,21. Und im Gegenteil, er hatte keine Angst nach dem Tod. Er sehnte sich sogar danach, bei Christus zu sein. Aber hey, das war nicht sein Ton, das war nicht sein Reden, darüber habt ihr gar nicht gesprochen. Das war nur eine beiläufige Erklärung. Denn allein die Tatsache, dass er noch einen Auftrag hatte für die Philipper in dieser Zeit, ermutigte ihn nicht zu sterben, sondern zu bleiben. Und so band Paulus sein Schicksal an Gottes Willen, an Christus. Ja, sollten die Römer doch mit ihm machen, was sie wollten, sie konnten dabei niemals den Willen Gottes übergehen. Halleluja. Und so sagt er zusammenfassend mit seinen eigenen Worten in diesem Brief: Freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Amen. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und darüber hat er gesprochen. Das hat sein Leben ausgestrahlt. Mit dem hat er sich beschäftigt. Mit dem hat er sich identifiziert. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Ich möchte Folgendes schließen mit folgendem Satz. Deswegen hatte Paulus seine Gefangenschaft in Rom nicht in Müßiggang, ich sage, vergeudet. Er hat seine Zeit im Gefängnis nicht im Müßiggang und in der Depression vergeudet, sondern er hat entschieden, angepackt, was noch zu tun gewesen ist. Er hat seinen Gemeinden geschrieben und ihnen Ermutigung und Zuwendung geschenkt. Haben wir verstanden? Er hat gemacht, was er noch machen konnte und nicht mal gecheckt, was er macht. Ja, ein bisschen schreiben kann ich noch. Und dabei hat er für Millionen von Christen hat er Briefe geschrieben, die unsere Theologie, die unseren Glauben aufbauen. Wow! Gott sei Dank war Christus sein Leben und seine Freude. Und er hat er nicht einfach sich der Depression einfach hingegeben. Und vielleicht meinen auch wir in unserem Leben, dass nicht alles so läuft, wie es laufen sollte. Und da fordert uns eben jetzt der Philipperbrief auf, dass wir unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten und Herausforderungen aus der richtigen Perspektive sehen. Wir dürfen lernen wie Paulus, dass in Christus echte Freude zu finden ist, unabhängig von irdischen Umständen. Und möge auch unser Leben trotz diesen Umständen ausstrahlen: Der Inhalt meines Lebens ist Jesus. Der Inhalt meines Lebens ist Jesus. Die Umstände sind gar nicht so wild. Und ich bin zuversichtlich, wir werden gesegnet werden, wenn wir diesen Brief weiter studieren. Ich sag's euch, wow! Könnt ihr gleich durchstarten. Aber ihr wartet jetzt. Jesus, wir möchten dir danken für diesen Brief, für diesen Paulus, für diese Perle, für diese unglaubliche Situation, ein Mann geschlagen im Gefängnis, in Schwierigkeiten, in Nöten, in Verfolgung, gesteinigt und ausgepeitscht und Mamma mia, Todesurteil am Haus. Und er sitzt im Gefängnis nach Jahren und Monaten, weiß nicht, wie es endet. Und er schreibt, mein Leben ist Christus. Und er sagt, freut euch, Leute, freut euch, freut euch, freut euch. Oh Gott, wir leben in einer schwierigen Zeit. Und genau das brauchen wir zu lernen, Herr. Wir müssen lernen, dass unsere Quellen in dir sind. Wir müssen lernen, dass unser Leben aus dir kommt, Herr. Und wir danken dir jetzt schon für diese Zeit, wo wir diesen Brief studieren dürfen. Und es wird uns zum Segen werden. Ich segne jeden, der jetzt beginnt, in diesem Brief auszugraben und zu lesen und sich zu freuen und dir einfach zu danken, Herr. Du bist ein großer Gott. Halleluja. Amen.